Was macht denn jetzt den Universaldirektor aus? Was sind die wichtigsten Eigenschaften?
690 Kilo. Das gab einen Rums. Der war nicht von schlechten Eltern, kann ich euch sagen.
Der hat unseren Bestandskatalog zur Kunstkammer in Händen gehalten. Und er schaut in seinen Schrank und sagt, das ist doch meine Jadekanne. Die steht doch bei mir hier im Schrank.
Wo ist das Krokodil?
Friedensteinfunk. Der Podcast der Friedenstein-Stiftung Gotha. Folge 20. Einblick ins Universum.
Hallo und herzlich willkommen in unserer neuen Folge. Es ist Folge Nummer 20 und es ist allerhand, dass der heutige Gast erst jetzt vorkommt, denn es ist unser Stiftungsdirektor Tobias Pfeiffer-Helke.
Ja, freue mich, dass ich da sein kann.
Schön, dass Sie da sind. Es freut mich auch sehr nach 20 Folgen, weil normalerweise sind Sie ja eigentlich der Erste, der spricht bei Ausstellungseröffnungen, Veranstaltungen.
Ich muss nicht immer der Erste sein, der spricht. Also es ist auch sehr schön, erstmal zu lauschen, wie sich so die Dinge entwickeln. Finde ich sehr schön und ich finde der Podcast hat sich super entwickelt und da bin ich jetzt nicht unbedingt so scharf drauf, dass ich da bei der ersten Folge schon dabei bin, weil es stehen ja die Inhalte im Vordergrund und nicht der Chef.
Genau, und um die Inhalte soll es gehen, vor allem um den Friedenstein und natürlich auch, wie Sie ihn formen. Der Friedenstein, Sie haben ein Wort dafür gefunden, vor längerer Zeit, Gemischtwarenladen. Was meinen Sie genau damit?
Ja, der Friedenstein ist ein Paradebeispiel für einen sogenannten Gemischtwarenladen, einen musealen Gemischtwarenladen. Oder um das vielleicht ein bisschen anders zu formulieren, ein sehr komplexes Gebilde, weil der Friedenstein ein Universalmuseum, eine Universalsammlung ist. Und wir ja eigentlich von den Ursauriern bis zur ersten Aldi-Tüte, die in Gotha über den Ladentisch gegangen ist in den 90er Jahren, wir haben alles. Also ein Kajak aus der Arktis und eine ganz große Insektensammlung und das meint Gemischtwarenladen.
Sie sind ja Kunsthistoriker und haben sich lange auch mit Landschaftsmalerei beschäftigt. Haben Sie einen besonderen Bereich, der Ihnen sehr am Herzen liegt bei uns?
Das ist das Schöne, dass sich ja auch die Kunstgeschichte in den letzten Jahren weiterentwickelt hat, dass die Kunstgeschichte zu einer Bildwissenschaft geworden ist und es war eigentlich immer mein großer Traum gewesen, in einem Universalmuseum zu arbeiten. Aus dem einfachen Grund, weil der Zugang zur Welt sich in einem Universalmuseum natürlich anbietet. Normalerweise gibt es die Spartenhäuser, man sammelt Kunst, man macht die Stadtgeschichte oder man ist ein Naturkundemuseum und man ist immer sehr verengt auf ein Thema fokussiert. Und das Schöne an den Universalmuseen ist, dass sie auch die Perspektiven unter den Abteilungen ermöglichen und dass man auch immer schauen kann, was macht eigentlich der Nachbar? Was macht die Kultur? Was macht die Kunst? Was macht die Natur? Und ich finde, das ist absolut reizvoll und gerade eben auch im 21. Jahrhundert. Und deshalb bin ich überglücklich, dass ich, obwohl ich Kunsthistoriker bin, trotzdem jetzt auf dem Friedenstein bin.
Was macht denn jetzt den Universaldirektor aus? Was sind die wichtigsten Eigenschaften?
Frau Finne-Hör macht sich über ihren Direktor lustig.
Nein, das ist eine ernst gemeinte Frage.
Also von Haus aus bin ich ja Kunsthistoriker, aber in einer Universalsammlung, wo ja mindestens 80 Universen, so viele Mitarbeiter arbeiten im Augenblick auf dem Friedenstein, nebeneinander existieren, ist natürlich das Berufsfeld eines Direktors schon etwas anders. Jede Kollegin, jeder Kollege ist mit einem unglaublichen Engagement dabei. Jeder bringt seine Perspektive auch in das Team ein. So soll es auch sein. Ist auch ganz wichtig. Und die Hauptaufgabe ist es natürlich, die Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, diese Expertise auch einzubringen. Und meine Aufgabe ist es, mehr oder weniger das Ganze zu moderieren. Immer wieder auch diese Differenzen auszugleichen, Verständnis für die andere Seite zu entwickeln, immer wieder auch Gradlinigkeiten in die gemeinsame Kommunikation zu bekommen. Das macht ehrlich gesagt großen Spaß, weil ja unglaublich viel Fachexpertise von jedem, aus jedem Bereich auch kommt. Und ich verstehe mich schon eher so als Moderator für diesen Gesamtprozess. Die Stiftung hat sich auf den Weg gemacht und ich schaue dann immer mal vom Rand aus zu, ob das alles auch so funktioniert, beziehungsweise greife dann immer mal ein und korrigiere da an der einen oder anderen Stelle.
Wir laufen mit, laufen weiter, scheren aus.
Ja, das muss ja schon Spaß machen, das Laufen. Gell?
Ja. Manchmal sprinten wir auch.
Der Spaziergang muss schon Spaß machen, das ist die Hauptsache. Wir leben alle von den Sammlungen. Deshalb sind wir auf dem Friedenstein. Das macht auch den Unterschied zu Universitäten oder zu anderen Einrichtungen aus. Wir leben von diesem Reichtum Das geht ja bei den Ursauriern los und hört eigentlich in der Gegenwart beziehungsweise auch in der Zukunft auf. Und das ist natürlich auch eine wunderbare Aufgabe, diese Sammlung weiter zu entdecken. Und da nehme ich gerne alle mit, beziehungsweise die Kollegen nehmen auch mich immer wieder mit. Ja.
Sie haben einen Wunsch frei. Welcher wäre das, der Generaldirektor?
Also der Generaldirektor, der ich ja nicht bin, sondern die Titelbezeichnung heißt der Vorstand, schaut natürlich auf das Gesamtensemble Gotha. Mein großer Wunsch ist es, dass wir die Sammlungen und auch die Liegenschaften, dass wir das zusammenführen, dass wir gemeinsam an einer Entwicklung für den Standort nachdenken und dass Gotha nicht nur in Berlin bekannt ist, sondern auch in London und in Madrid und ja auch in Paris. Und daran wollen wir weiterarbeiten.
Sie haben ja auch sehr viel Geld bekommen vom Bund in den zwei Projekten Open Friedenstein und Gotha Transdigital, um eben diesen Friedenstein bekannter zu machen oder auch in der digitalen Welt zu etablieren. Die Herausforderung ist ja, wie macht man so ein buntes Universum jetzt greifbar?
Genau, das ist das große Thema, vor dem wir in den nächsten Jahren stehen. Und auch das ist der eigentliche Grund dafür, dass wir auch das Geld seitens des Bundes bekommen haben. Also der Friedenstein ist Teil der Konferenz nationaler Kultureinrichtungen. Wir stehen im Blaubuch. Und die Frage ist ja, wie macht man das eigentlich sichtbar? Wie macht man eine Universalsammlung mit circa 1,2 Millionen Objekten sichtbar? Wie kriegt man die Besucher beziehungsweise das Publikum, aber auch die Reichweite, um deutlich zu machen, dass hier einer der wichtigsten kulturellen Hotspots in Mitteldeutschland befindet? Also an ganz zentraler Stelle mitten in Deutschland.
Und Sie haben ja auch zusammengesessen mit der Forschungsbibliothek und einem wissenschaftlichen Beirat, wo auch noch andere dazugehören, um das Profil ein bisschen zu schärfen. Und da sind Themenwelten entstanden des Friedensteins.
Genau, die Aufgabe, vor der wir standen vor einigen Jahren, war, was ist euer ganz spezielles Profil? Was macht den Friedenstein einzigartig? Wofür steht der Friedenstein? Mhm. Und dafür gab es einen längeren Prozess. Also wir hatten einen Lenkungsausschuss auch gebildet unter Leitung der Thüringer Staatskanzlei, die einen Expertenrat zusammengenommen hat, der dann darüber nachgedacht hat, wie können wir das Profil schärfen, was sind so die To-Dos, die unbedingt als nächstes angegangen werden müssen. Und daraus sind dann die ja von Ihnen bereits erwähnten drei Themenwelten entstanden. Auch eine Empfehlung des wissenschaftlichen Beirates, der ganz klar gesagt hat, naja, Gotha ist ja eigentlich 1640 gegründet als Herzogtum, ist eine Idealplanung, eine Schlossanlage mit der entsprechenden Verwaltungsinfrastruktur, die dann für die weiteren frühneuzeitlichen Staatsgründungen vorbildlich gewesen ist. Das heißt, von da ging auch ein Impuls aus. Also es ist eben nicht allein eine Schlossanlage, sondern es ist eben wirklich eine musterhafte Schlossanlage. Aber man kann ja auch ins 19. Jahrhundert schauen. Also was auch sehr paradigmatisch für Gotha ist, ist eben die Kellner-Sammlung zur Flora und Fauna des Thüringer Waldes. Das ist das erste Mal überhaupt, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, über Jahre hinweg Käfer zu zählen, Blüten aufzusammeln und so weiter und so fort und das in einen wissenschaftlichen Form gegossen hat. Da stecken eben auch die ältesten erhaltenen Borkenkäfer Thüringens drin. Und man kann eben an diesem Beispiel sehr schön sehen, wie sich Biodiversität und wie sich Klimawandel seit dem 19. Jahrhundert auch entwickelt hat. Also auch da, das ist ja auch eine Modellsammlung, die ja nicht abgeschlossen ist.
Friedenstein inspiriert.
Das war das Erste, also diese eine Themenwelt, also das Modellhafte, das man in Gotha immer wieder findet. Das andere sind die internationalen Verflechtungen des Standortes. Vor der Gründung des Herzogtums, schon im Beginn im 16. Jahrhundert, vor allen Dingen dann im 17. Jahrhundert, ne, die Missionare bzw. auch die Agenten sind ja bis nach Äthiopien gekommen. Es gibt Beziehungen nach Russland, es gibt Kontakte nach England, es gibt Kontakte nach Indonesien und alles das schlägt sich natürlich auch in der Sammlung nieder. Auch in dem Sammlungsbestand ist ganz wichtig, also auch diese weltweiten Vernetzungen, wo man sich natürlich fragen kann, wie kommt das eigentlich, dass an so einem kleinen, also relativ kleinen Ort so viel internationales Know-how auch existiert.
Friedenstein verbindet.
Und das Dritte ist natürlich die große Frage, die mehr oder weniger ja auch alle Universalsammlungen verbindet, ist Wissen.
Also warum hat man so viele Objekte angehäuft? Welche Idee des Wissens steht dahinter? Also warum tut man das eigentlich? Warum hat man gesammelt in Gotha? Was sind die Anliegen? Was sind die Beweggründe dahinter?
Mehr als ein Schloss. Universum Friedenstein.
So, und jetzt nochmal zusammenfassend. Mehr als ein Schloss, Universum Friedenstein, das ist unser Dach. Und darunter haben wir verschiedene Themenwelten. Einmal der Friedenstein inspiriert, der Friedenstein verbindet und der Friedenstein entdeckt.
Genau, der Friedenstein entdeckt. Da steckt natürlich auch in der Tat die Weiterentwicklung für den Friedenstein drin. Die Kooperationen mit Universitäten, also nicht nur mit der Universität Erfurt, sondern natürlich auch jetzt mit der TULP, mit der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek in Jena. Darüber läuft unser großes Digitalisierungsprojekt. Wir haben unglaublich viele Kooperationen, auch beispielsweise mit dem Naturkundemuseum in Berlin und mit dem Geopark haben wir Kooperationen. Wir haben jetzt auch die ersten Schulpartnerschaften in Gotha. Also Kooperation vernetzen, verbinden mit der Wissenschaftslandschaft auf der einen Seite, aber natürlich auch andererseits mit den Schulen, mit den, wie man so schön sagt, neudeutsch, mit den Stakeholdern, alle diejenigen, die am Friedenstein oder sich vom Friedenstein Informationen holen wollen, beziehungsweise die wir unbedingt auf den Friedenstein holen wollen.
Und was es mit dem Friedenstein entdeckt auf sich hat, da hören wir jetzt mal rein.
Friedenstein entdeckt.
Ja, das waren noch Zeiten, als ich noch schwerelos und unbekümmert im Weltall meine Kreise zog, das Universum in all seiner Endlosigkeit rund um mich herum und ich, ein nicht allzu großer Meteorit, mitten im riesigen Nichts. Bis dann plötzlich dieser blaue Planet meine Umlaufbahn kreuzte und mich völlig unerwartet zum Absturz brachte. Krasnojarsk hatte ich gerade noch Zeit, auf einem Ortsschild zu lesen, bevor ich... Genau. Irgendwo in bitterkalten Gefilden höchst unsanft landete. 690 Kilo. Das gab einen Rums. Der war nicht von schlechten Eltern, kann ich euch sagen. Irgendwann kam ein Goldsucher vorbei, wunderte sich über meine bizarre und zerfaserte Gestalt und rief einen einfachen Mann namens Jakob Medwedjew zur Hilfe. Der hatte eine kleine Schmiede in einem winzigen Dorf in dieser unwirtlichen Gegend. Und da lag ich nun 10 Jahre, 20 Jahre. Denn was der gute Jakob mit mir vorhatte, ich kann es euch nicht sagen. Vielleicht hatte er erkannt, dass ich fast vollständig aus Eisen bin und hätte mich irgendwann eingeschmolzen, wenn nicht ein preußischer Gelehrter des Wegs gekommen wäre, Peter Simon Pallas, der im Dienste der Zarin Katharina stand.
Hey da, guter Mann. Man sagt, ihr habet hier einen ja merkwürdig geformten Klumpen aus Metall.
Klumpen? Na, weiß nicht. Hat Goldsuche gebracht. Ist aber kein Gold. Ist vielleicht vom Himmel gefallen, aus Weltall.
Unsinn, guter Mann. Das ist Eisen. Und Eisen fällt nicht vom Himmel. Und schon ja nicht aus dem Weltall.
Ach, wäre der preußische Forscher doch dem Einfall des armen Schmieds nachgegangen. Aber er schaffte mich erstmal nach St. Petersburg. Wieder vergingen 10 Jahre, 20 Jahre. Da hatte ein sächsischer Physiker die zündende Idee. Ernst Florenz Friedrich Klatny schrieb ein Buch über mich. Titel: Über den Ursprung der von Pallas gefundenen und anderer ihr ähnlicher Eisenmassen. Und in diesem Buch stellte er eine revolutionäre These auf. Ich, also das sogenannte Pallas-Eisen, käme tatsächlich aus dem Universum und sei wie eine Sternschnuppe auf die Erde gefallen. Doch damit nicht genug. Klatny verstand zudem, dass ich ein Relikt aus der Entstehungszeit der Planeten bin. Schlaues Bürschchen. Klatny hatte in Leipzig studiert und in Gotha geforscht. Er war mit dem Leiter der Gotha-Sternwarte auf Du und Du. Doch die anderen Gelehrten seiner Zeit, Goethe, Humboldt, Brandes, die lachten ihn aus. Bis ein paar Jahre später noch mehr Meteoriten auf die Erde regneten und Klatnis These bestätigten, Meteoriten wie ich kommen tatsächlich aus dem Weltall.
Ach, hatte ich richtige Riecher.
Zu Ehren meines preußischen Finders Peter Simon Pallas nannte man mich fortan Pallasit. Und nochmals vergingen 10 Jahre, 20 Jahre, bis ich über einen Freund und Kollegen Klatnis in die Sammlung Herzog Augusts von Sachsen-Gotha-Altenburg gelangte. Also zumindest ein Teil von mir. Jede fürstliche Wunderkammer wollte ein Stückchen von mir haben. So berühmt und begehrt war ich mittlerweile. Jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Genau. So kam ich in die Sammlung Herzog Augusts von Sachsen-Gotha-Altenburg ins Universalmuseum nach Gotha. Da liege ich nun und träume von vergangenen Jahrmillionen und meinem Flug durchs Weltall. Und wer Fragen zum Universum hat, der wende sich bitte an mich, den Gotha-Meteoriten.
Der Meteorit ist natürlich ein sehr schönes Beispiel auch für Gotha, weil es geht ja um ein Weltverständnis. Und der Meteorit bringt ja auch noch mehr mit. Der bringt ja sogar noch das All mit nach Gotha. Das finden wir natürlich ganz toll.
Gotha war ja auch ein großes Zentrum der Astronomie. Das weiß auch kaum einer.
Absolut. Das ein Riesenzentrum der Astronomie mit der ersten auch modernen, hochmodernen Sternwarte, die dann in Gotha errichtet worden ist, die auch nach den Meridianen ausgerichtet wurde, nach dem englischen Vorbild und so weiter. Und über die Astronomie, deshalb finde ich auch das Beispiel mit den Meteoriten sehr gut, hängt natürlich auch die Kartografie zusammen. Also über die Astronomie kann man dann auch erklären, warum überhaupt die Kartografie in Gotha so eine große Bedeutung gewonnen hat. Ne, weil man natürlich über die Sterne und über die Geodäsie und so weiter kann man dann natürlich auch Karten erstellen. So hängen die Dinge zusammen und so hängt natürlich auch die Vorstellung über die Welt zusammen. Genau. Deshalb ist es gut gewählt, das Beispiel.
Sie sind ja jetzt seit 2019 hier. Haben Sie ein Lieblingserlebnis in der Zeit?
Ja, also etwas fällt mir spontan dazu ein. Wir sind ja immer mit Provenienzgeschichten beschäftigt und es kommen ja immer wieder Objekte auch zurück auf den Friedenstein. Und im letzten Jahr hat uns eine E-Mail erreicht von einem Orthopäden aus Paris. Der hat unseren Bestandskatalog zur Kunstkammer in Händen gehalten und er schaut in seinen Schrank und sagt, das ist doch meine Jadekanne. Die steht auch bei mir hier im Schrank. Mit dem Effekt, dass er bei seinem Kunsthändler nachgefragt hat und deutlich geworden ist, ja, das ist die Jadekanne aus Gotha. Und das finde ich traumhaft. Das finde ich wirklich, also absolut, da kriegt man schon Gänsehaut, weil er gibt die zurück und sagt, die gehört nach Gotha. Also die gebe ich gern wieder an den Friedenstein zurück. So, und jetzt sind wir in Verhandlungen mit dem Kunsthändler, wie wir diese Jadekanne wieder zurückbekommen. Also das Service ist bei uns in Gotha und die Jadekanne, die steht im Augenblick in Paris, nicht mehr bei dem Orthopäden. Und das finde ich einfach eine tolle Geschichte, wie wichtig das ist, die Dinge zu publizieren, nach draußen zu bringen, zu digitalisieren und eben den Friedenstein bekannt zu machen.
Ja, da gibt es viele tolle Rückkehrer. Den Rubens, den Kunstraub hatten wir ja auch noch, die Rückkehrer daraus. Und ein Lieblingsobjekt?
Also mein Lieblingsobjekt, das hängt natürlich auch wieder mit der Welt des Friedensteins zusammen, ist ein marmorner Globus, der da auch schon aus der Kunstkammer stammt. Also da geht es nicht darum, diese Oberfläche zu identifizieren und die Kontinente und so weiter, sondern es geht um die Idee der Welt. Und dieser Marmorglobus stand eben in der Kunstkammer und steht natürlich, beziehungsweise stand auch für die Idee der Welt in Gotha. Und deshalb finde ich das ein wunderbares Beispiel. Außerdem sieht er sehr schön aus und ist aus tollem Material und aus, auch handwerklich ist er super gefertigt. Mhm. Und ist einfach sehr schön, ne? Weil üblicherweise kommen dann meistens so Nautilus-Pokale und so Goldgefäße. Aber ich finde halt, der kleine Globus, der macht schon was hier. Ist auch relativ schwer.
Sie versuchen ja auch, die Wunderkammer jetzt ins 21. Jahrhundert zu bringen.
Genau, das ist jetzt der nächste Schritt. Da hängt unser großes Digitalisierungsprojekt damit dran. Die Wunderkammern sind im Augenblick ja auch deshalb so aktuell, weil das ja das Wikipedia der Neuzeit gewesen ist. Und wir natürlich durch die Digitalisierung auch versuchen, die Zusammenhänge, in denen die Objekte eingebunden sind, auf digitale Art und Weise darzustellen. So. Also es gibt eine große Collection Wall und die Möglichkeit durch die Digitalisierung beziehungsweise durch diese digitale Präsentation ist jetzt einfach, die Informationen zu vermitteln. Also mit Audio, mit Sound, mit einem Kontext, Textinformationen, also mit einer Atmosphäre, die Dinge umgeben hat oder immer auch umgibt. Die sind ja nicht tot, auch wenn sie bei uns im Depot sind, sondern das eben auf einer digitalen Art und Weise auch wiederherzustellen und das erlebbar zu machen. Das ist uns ganz wichtig, also der Zugang zu den Dingen. Und deshalb ist eben die digitale Wunderkammer die logische Konsequenz aus der Kunst- und Wunderkammer des 17. Jahrhunderts, die wir in Gotha haben.
Das ist ein wunderbares Stichwort, Kunst- und Wunderkammer. Das können wir noch anreichern mit einem Krokodil und mit August Hermann Franke, der in Halle aktiv war, und da können wir mal reinhören.
Was hat der alte Herzog denn so gesammelt? Lasst mal sehen. Gemälde und Kupferstiche, illustrierte Bücher, Uhrwerke, optische und astronomische Instrumente, Kisten und Kästchen. Gold und Silber Schmiedarbeiten. Alles fein aufgereiht in diesem schwarzen Vitrinenschrank.
Ja, so mag es sich angehört haben, anno 1676. Vielleicht betrat da ein 13-jähriger Schüler die zweite Etage des Westturms, um die herzogliche Kunstkammer in Augenschein zu nehmen. Ernst der Fromme war ja ein Jahr zuvor schon gestorben, doch seine Kunstkammer bestand weiterhin.
Elfenbein, Nautilus, Schildpatt, Doch wo sind die präparierten Tiere? Wo ist das Krokodil? Gehört nicht ein solches zu jeder herzoglichen Sammlung dazu? Dient es nicht auf vortreffliche Weise dem Lobpreis Gottes?
Der wissbegierige Junge hier hieß August Hermann Franke und er war mit seiner Familie nach Gotha gezogen. Sein Vater war nämlich Hofrat bei Ernst dem Frommen gewesen und der Sohn hatte Privatlehrer und er besuchte das Gymnasium Illustre, das heutige Ernestinum.
Lernen durch Anschauung, die göttliche Ordnung der Welt mit allen Sinnen erfassbar machen. Das wäre doch was.
Und so kam es dann auch. Gut 20 Jahre später ist August Hermann Franke Pfarrer in Glaucha, einem Vorort von Halle. Und hier zieht er innerhalb weniger Jahre ein beispielloses Projekt hoch. Eine Pflanzstätte für Kinder und Jugendliche.
Die Frankischen Stiftungen wurden gegründet 1698 von August Hermann Franke, einem evangelischen Theologen und Pädagogen, der nichts weniger vorhatte, als die Welt zu verändern durch ein völlig neues Bildungskonzept, was er an den Start gebracht hat.
Thomas Müller-Balke ist Direktor dieser ungewöhnlichen Einrichtung, die bis heute besteht.
August Hermann Franke hat es geschafft, Schulbildung unabhängig vom sozialen Hintergrund der Schülerinnen und Schüler zu organisieren. Hat es geschafft, in seiner Zeit, Ende des 17. Jahrhunderts, Kinder aus allerärmsten Verhältnissen hier in Schulen zu bringen und ihnen dann ihren Talenten gemäß eine maßgeschneiderte Schulbildung zu geben, sodass nicht wenige von diesen Kindern dann zu allerhöchsten akademischen Ehren gekommen sind. Und so ließe sich das durchdeklinieren. Es ging um Bildung für alle.
Ja, und Franke hatte damit so viel Erfolg, dass bald nicht nur benachteiligte Kinder und Waisen bei ihm zur Schule gingen, sondern auch bürgerliche und reiche Adlige ihre Sprösslinge schickten. Lernen durch Anschauung, das bedeutete natürlich, dass auch die frankischen Stiftungen ihre eigene Kunstkammer brauchten. Und die richtete August Hermann Franke in der Mansarde seines Waisenhauses ein. Genauso wie Ernst der Fromme im Friedensteiner Westturm.
Aber bitte mit, Krokodil!
Und dann kommt August Hermann Franke und nimmt diese Wunderkammer-Idee auf und gibt ihr aber einen neuen Schliff, indem er seinen Kurfürst darum bittet, Doppelstücke aus dessen Kammer haben zu dürfen, weil er solch eine Wunderkammer für Bildungszwecke einsetzen will. Und dann führt er seine Schüler da rein und erklärt ihnen eben an dreidimensionalen Objekten fremde Kulturen oder naturgeschichtliche Zusammenhänge. Es ging also um eine breite Allgemeinbildung. Auch das ist ja ein zeitlos moderner Ansatz für Bildung heute.
Und dieser Anspruch auf eine breite und umfassende Bildung, der eint die Museen und Wunderkammern damals und heute.
Wenn man sich mit Wunderkammern beschäftigt, dann stellt man sehr schnell fest, dass Wunderkammern vor 350 Jahren einander kannten, untereinander vernetzt waren. Und so lag es nahe, dass wir die Idee entwickelt haben, auf die Suche zu gehen nach ähnlichen Universalsammlungen, die bis heute noch vorhanden sind, und diese zu einem Netzwerk zusammenzuschließen, weil die Herausforderung solch einer frühen Universalsammlung auch eine ganz spezielle ist.
Wissenschaftsgeschichtlich, konservatorisch, aber auch im Hinblick auf die Besucherinnen und Besucher.
Man muss sich vor Augen führen, dass das moderne Museum im Grunde genommen aus dieser Idee der Universalsammlungen hervorgeht. Vor 300 Jahren war ja noch der Gedanke der Universalgelehrtheit völlig selbstverständlich. Und ein Gelehrter wie Leibniz, aber eben auch wie Franke, kannten sich genauso gut mit bestimmten kulturgeschichtlichen Zusammenhängen aus wie meinetwegen mit sprachlichen Dingen oder in Belangen der Religion oder auch in der Naturwissenschaft, in der Naturgeschichte sozusagen. Und deswegen liegt es nahe, dass auch damals Sammlungen unter diesem universalen Gesichtspunkt angelegt worden sind. Und die besondere Herausforderung für solch eine Universalsammlung unserer Tage besteht darin, zunächst einmal überhaupt diese Grundidee an das Publikum zu transportieren.
Und deswegen wurde im Oktober 2020 ein europaweites Netzwerk gegründet, die Alliance of Early Universal Museums. Thomas Müller-Balke ist so etwas wie der Spiritus Rector dieses Netzwerks. Das Teilers Museum in Haarlem in den Niederlanden ist dabei, der Palazzo Poggi in Bologna, das Hessische Landesmuseum in Darmstadt, die Esterhazy Privatsammlungen in Österreich und seit letztem Jahr auch die Friedenstein Stiftung Gotha.
Das Wunderkammernetzwerk haben wir zunächst mit drei Institutionen gegründet, die solche Universalsammlungen noch haben. Aber mittlerweile sind es insgesamt 6 Institutionen, die an dem Wunderkammernetzwerk beteiligt sind. Und wir haben bereits ein halbes Dutzend weiterer Kandidaten, die auf der Liste stehen, sodass wir hoffen, dass wir in den kommenden Jahren dieses Netzwerk sehr lebendig und fruchtbar weiterentwickeln können. Unser letztes Treffen hatten wir gerade in Bologna. Und wenn man die Gelegenheit hat, solche Universalsammlungen zu sehen und mit den Kollegen zu reden, wird man natürlich auch inspiriert, mit der eigenen Sammlung dann weiterzumachen. Es geht also auch darum, sich gegenseitig zu informieren und miteinander gemeinsame Projekte zu entwickeln.
Gemeinsame Projekte. Vielen Dank, Herr Müller-Balke. Von denen träumt bestimmt auch unser Stiftungsdirektor. Deswegen mit der Frage zurück ins Studio: Austausch und gemeinsame Projekte? Mit oder ohne Krokodil? Was ist da geplant?
Wovon träumen Sie?
Von ganz vielen Projekten. Wir denken ja nur noch in Projekten heutzutage. Ne? EOM ist eine ganz wichtige Plattform für den gemeinsamen Austausch. Und die Aufnahme in das EOM-Netzwerk macht auch deutlich, wo der Friedenstein hingehört. Also es gibt Residenzen Land auf Land ab in Thüringen, in Mitteldeutschland, überall. Aber diese Residenzen sind natürlich nicht alle in dem EOM-Verbund drin. Und der EOM-Verbund ist ein internationaler Verbund. Und damit haben wir sozusagen die Flughöhe für den Friedenstein auch erreicht. Also von daher ehrt uns das sehr, dass wir da aufgenommen worden sind. Da kann man also keine Mitgliedschaft beantragen, sondern da wird man angefragt, ob man da mit dabei sein möchte. Und die Kollegen haben uns natürlich gefragt, wann seid ihr soweit? Wann versteht ihr euch als großes, international orientiertes Universalmuseum? Und jetzt mit der Weiterentwicklung des Friedensteins war das möglich, dass wir in diesen EOM-Verbund reingekommen sind. Und wir denken natürlich ganz massiv über gemeinsame Projekte
nach. Weil die Aufgabe natürlich ist, die Universalsammlung bzw. das Thema der Universalität im 21. Jahrhundert weiterzudenken. Also ich glaube, das Thema ist aktueller denn je oder es ist ja wiedergekommen als aktuelles Thema. Was heißt das? Was macht das mit unseren Menschen? Also wie denken wir, wie stellen wir uns eine ganzheitliche Welt vor? Das ist eigentlich der ganz große Rahmen. Und im Augenblick werden wir jetzt in der nächsten Tagung in Darmstadt darüber nachdenken, wie Kunst und Kultur sich gemeinsam mit der Natur berühren, welche Schnittstellen es gibt, welche Überschneidungen es gibt, welche Gemeinsamkeiten. Was können wir von der Natur, von den Naturwissenschaften auch in der Kulturwissenschaft auch lernen? Also wird eine ganz spannende Diskussion, weil es eine offene Diskussion ist, weil wir nicht in einem universitären Rahmen diskutieren, sondern sozusagen zwischen den Kollegen, die mit den gleichen Problemen auch beschäftigt sind.
Das ist letztlich ja auch das, was Sie bei uns im Haus, womit Sie jonglieren, dass Sie eben so ganz unterschiedliche Disziplinen auch unter einen Hut zu bringen haben. Naturwissenschaftler, Kulturwissenschaftler, Kunstwissenschaftler.
Das ist die große Herausforderung, dass wir diese seit der Aufklärung gewachsenen Fächer, dass wir das wieder auflösen und dass wir das auch zusammendenken, viel stärker zusammendenken, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben, weil die natürlich die Sammlungen auch, die unterschiedlichen Sammlungsbereiche so auch entstanden sind, aber die Herausforderung wird sein, dass es Begegnungen zwischen diesen Sammlungsteilen auch wieder gibt und wir eben auch über den Gartenzaun auch schauen und gucken, was wir von anderen Wissenschaften auch lernen können. Und ich glaube, da passiert im Augenblick sehr viel, auch in den aktuellen Wissenschaften, die natürlich uns dann auch inspirieren, über historische Sammlungen nachzudenken und zu überlegen, was können wir eben anhand der historischen Sammlungen auch für die Gegenwart mitnehmen und für die Zukunft. Und was bedeutet das auch für unsere museale Arbeit? An welches Publikum wenden wir uns? Weil das wird sehr viel diverser sein und das wird man nicht so schön sortieren können nach kulturhistorischen bzw. naturwissenschaftlichen Interessen, sondern da wird es oder muss es eine Begegnung zwischen den Bereichen geben.
So, und warum soll man jetzt eigentlich auf den Friedenstein kommen? Was ist das Tolle?
Es ist eigentlich der Idealort einer Residenz der frühen Neuzeit, die man da erleben kann. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite liegt Gotha an der A4 und zwar in unmittelbarer Nähe des Thüringer Waldes. Und es kombiniert sich einfach Natur, Kunst und Kultur ideal. Und es gibt ein rundum, fast sorglos Paket. Also man kann wirklich Kultur auch im mitteldeutschen Raum ganz dicht erleben. Also es ist einer der Kulturräume in Deutschland mit einer unglaublichen Tradition für das, beispielsweise eben auch fürs Luthertum, aber auch noch weiter in das 15., 14. Jahrhundert zurück. Es war immer ein Durchgangsraum gewesen, in dem man von Nord nach Süd, von West nach Ost gekommen ist. Ganz dicht voller toller Natur und auch ganz dicht mit großartiger Kultur.
Und es hat einen ICE-Bahnhof auch noch.
Und es hat einen ICE halt, genau, den beispielsweise die Nachbarstadt mit W nicht hat.
Ja, vielen Dank, dass Sie heute da waren, unsere Themen vorgestellt haben, unseren Gemischtwarenladen.
Ho, 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 ho. Gemischtwarenladen, Frau Finne Hör.
Ja, ho, 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 Weihnachten ist
Wollen
vorbei.
Wir das wirklich so senden?
Ja.
Was heißt hier Gemischtwarenladen? Den haben wir ja sortiert.
Genau, wir haben den sortiert in 18 Sammlungsbereiche und ja.
Also Universalsammlung mit einer weltweiten Ausstrahlung, die wir wiederbeleben und wiederentdecken wollen.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann danke nochmal und bis bald.
Herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
Mehr als ein Schloss. Universum Friedenstein. Der Friedensteinfunk. Das sind Susanne Finne-Hörr, Claudia Klein und Oliver Broth. Heute hat uns unser Stiftungsdirektor das Universum erklärt, ein preußischer Gelehrter hat sich kolossal geirrt und Thomas Müller-Balke von den Frankischen Stiftungen in Halle hat Gewunderkammer netzwerkt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Friedensteiner Funkenschlag.